Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Mercer, Ihrem Partner für Strategic People Advisory.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues Lernen, der Podcast. Und es ist ja jetzt so, manche von euch sind vielleicht schon in den Sommerferien oder machen schon Urlaub. Wir nähern uns auch in großen Schritten. Hier im Süden Deutschlands müssen wir ja immer ein bisschen länger auf die Sommerferien warten, aber wir freuen uns auch schon. Ein paar Folgen haben wir aber noch im Gepäck für euch.
Ja, und bei den Folgen haben wir uns gedacht, für diejenigen, die uns natürlich auch im Urlaub hören oder für diejenigen,
ganz
die
unbedingt
uns kurz vor dem Urlaub hören und noch was mitnehmen möchten, über das sie nachdenken können, haben wir eine sehr vollgepackte Folge für euch noch heute vorbereitet, denn es geht mal wieder um das Thema künstliche Intelligenz. Und ich habe vor ein paar Folgen ja mal gesagt, das Thema kommt so oft, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf überleiten soll, woraufhin dann im nächsten Podcast unser Gast gesagt hat, ich glaube, ich darf bei euch gar nicht mehr über KI sprechen, weil ich nicht weiß, wie ich darauf überleiten soll. Aber wir haben bewusst diese Folge jetzt einfach an diese Stelle vor den Sommerferien oder in den Sommerferien gesetzt, denn wir haben wirklich wahnsinnig viele Aspekte hier nochmal in einem, ja, Rundumschlag klingt immer so lapidar, aber wir haben wirklich sehr, sehr viele Aspekte, die KI und Arbeit KI und Führung KI und HR KI und Lernen betrifft, zusammengepackt, dass wir euch das einfach sozusagen mitgeben in den Sommer. Und da könnt ihr auch sicherlich eine Weile drauf rumkauen, drüber nachdenken, was das alles für eure praktische Arbeit heißt.
Und ich glaube tatsächlich, der Aspekt, zum einen, wie wird sich HR verändern durch den Einsatz von KI, aber auch, was muss HR tun, damit die KI-Implementierung im Unternehmen gelingt? Das ist nochmal was, was wir, glaube ich, in diesem Detail noch nicht so tief betrachtet haben. Also nochmal ein neuer Aspekt in diesem Podcast, würde ich sagen. Und jetzt stellen wir mal vor, wer mit uns über all diese Themen gesprochen hat.
Ja, das ist einmal Andrea Andersson, Partnerin bei Mercer Deutschland, verantwortlich für Strategic People and Corporate Governance Advisory. Und ihr Kollege Sebastian Unterreitmeier, Senior Principal bei Mercer Deutschland mit den Schwerpunktthemen Workforce Transformation und skillbasierte Organisationen.
Aus meiner Sicht muss HR erstmal selber KI verstehen. Dann bewusst Leitplanken setzen, wo menschliche Interaktion und Entscheidungen wirklich ein Must sind und eine Kultur schaffen, in der KI unterstützt, aber am Ende Verantwortung beim Menschen bleibt.
HR muss dem Business helfen, in diese Diskussion zu gehen, gemeinsam herauszuarbeiten, welche Veränderungen KI ganz konkret auslöst, wie das gestaltet werden kann und welche Auswirkungen das auf die Workforce hat. Der Ball liegt auf dem Feld. Wer nimmt den jetzt? Und aus meiner Sicht muss HR jetzt den Ball nehmen.
Ja, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, wir sprechen wahnsinnig viel an. Ich finde trotzdem, dass wir es relativ komprimiert in ungefähr 40 Minuten hingekriegt haben. Und dann wollen wir euch jetzt gar nicht viel länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen,
ab ins Gespräch.
Gespräch.
Heute wieder ein heißer Tag und wir haben uns hier in das kühlere Podcast-Studio im Keller zurückgezogen. Unsere Gäste haben hoffentlich auch einen kühlen Platz, aber erstmal hallo an Andrea Andersson und Sebastian Unterreitmeier.
Hallo, auch von meiner Seite.
Hallo zusammen.
Ich befinde mich gerade in einer Dachgeschosswohnung, also nicht ganz so kühl, aber ja. Ich freue mich auf das Gespräch.
Bei der Temperatur hat man immer so den Hang dazu, schlechte Überleitungen zu finden. Das würde ich jetzt auch machen. Wir haben ein heißes Thema vorbereitet, nämlich künstliche Intelligenz und wie sie die Arbeit verändert, welche Rolle dabei HR spielt, wie HR zum Gelingen beitragen kann. Und wir wollen mal so ganz global galaktisch, hat mal ein Gast im Podcast gesagt, wir starten mal so ganz global galaktisch mit einem Blick darauf, wie eigentlich im Moment eure Wahrnehmung ist, wie denn KI im Moment betrachtet wird, wenn man so international auch in die Unternehmen reinschaut. Ist es mehr eine Chance oder eine Bedrohung? Da würde ich die erste Frage an dich geben, Andrea. Was ist vorwiegend im Moment die Stimmung zu KI?
Ja, das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns sehr viel beschäftigen. Und wir haben einen breiten Marktblick über unsere Arbeit, auch bei Mercer. Und generell kann ich sagen, dass die meisten Führungskräfte KI zuerst als Chance sehen und nicht primär als Bedrohung. Wir führen jährlich unsere Global Talent Trends Studie durch, wo wir 12.000 Mitarbeitende, HR-Executives, Führungskräfte weltweit befragen. Und auch da kam raus, dass 83% der Befragten zustimmen, dass die Nutzung von KI ihre Arbeit produktiver und effizienter macht. Aber natürlich sehen wir durchaus auch eine unterschiedliche Betonung in den Regionen. Mhm. Wenn man jetzt beispielsweise in so Tech-Zentren wie die USA, auch Teilen Chinas oder Israel schauen, sieht man schon, dass KI eher oder oft als Wachstumstreiber gesehen wird. Also Produkte werden sehr datengetrieben erweitert, neue Services entstehen und KI ist wirklich Teil der Geschäftsstrategie. Also dort redet man oft davon, dass KI als Produkt oder auch Skalierungshebel genutzt wird. Und in stärker regulierten oder eher risikoscheuen Märkten, wo viele Teile Europas eben auch dazugehören, liegt der Fokus aktuell noch häufiger auf Effizienz oder Risikoreduktion. Mhm. Und da, das ist natürlich auch sehr stark getrieben, ne, über Ethik, über Privatsphäre und generell sehen wir da eine zurückhaltendere Haltung.
Jetzt ist das eine ja die Haltung, die Herangehensweise an KI. Fragt ihr in der Umfrage auch ab, inwiefern es tatsächlich denn zum Alltag schon dazugehört, ob es eine Strategie gibt, ist ja die eine Sache, aber setzt man auch wirklich das im Arbeitsalltag schon um? Könnt ihr das auch global einordnen?
Naja, aus dem, was ich beschrieben habe, gibt es eben schon auch Unterschiede in der Umsetzung, ne? Und deshalb sehen wir eben auch unterschiedliche Geschwindigkeiten dann in der Umsetzung. Also das heißt, so in USA, in Teilen Asien sehen wir eben oft mehr Tempo oder mehr Investitionen und eine stärkere Bereitschaft, dann auch KI früh in Prozesse und Entscheidungen zu integrieren. Und wie gesagt, in Nord- oder auch Westeuropa, ne, sind wir ein bisschen langsamer, weil eben Governance, Datenschutzthemen oder auch sektorale Stabilität eben die Debatte noch dominieren und damit eher eine zurückhaltendere Umgehensweise vorherrscht.
Mhm. Kannst du es auch genauer auf den Vergleich eingrenzen, die Welt im Gegensatz zu Deutschland? Also wie weit sind die Organisationen dann in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, also ne, da möchte ich auch nochmal eine Studie zitieren. Also laut dem IFO-Institut im Mai 2026 nutzen knapp 55% der Unternehmen in Deutschland KI schon in ihren Geschäftsprozessen. Und 16% planen den Einsatz und 22% diskutieren ihn zumindest. Heißt also, über 90% beschäftigen sich aktiv damit und nur 8% eben beschäftigen sich gar nicht damit. Das ist auch deutlich hochgegangen jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man dann tiefer reinschaut, sieht man natürlich, dass die Verbreitung unterschiedlich ist. Also viele Firmen stecken noch in den Pilotphasen oder nutzen KI eben vorwiegend zur Optimierung statt zur Neugestaltung von Geschäftsmodellen.
Und kannst du daraus dann auch ableiten, was im Moment die größten Herausforderungen sind im Umgang mit KI?
Ich glaube, die größte Herausforderung oder das, was gerade alle Unternehmen beschäftigt, ist die Kernfrage, wie schafft man jetzt nachhaltigen Mehrwert auch durch KI? Und jetzt möchte ich mal drei Herausforderungen rausgreifen, die insbesondere auch in Deutschland vorherrschen. Ich glaube, das Erste, das habe ich schon gesagt, das ist so das ganze Thema rechtliche Unsicherheit und Datenschutz. Also na, grundsätzlich ist Deutschland eben risikoaverser als beispielsweise die USA und viele Unternehmen fragen dann erstmal, dürfen wir das überhaupt statt, na, wie können wir jetzt mit KI wirklich auch Mehrwert schaffen? Und Erklärbar und Sicherheit sind sicher wichtig, aber können die Umsetzung dann eben verlangsamen, wenn Firmen nicht wissen, wie sie dann auch praxisnah dann auch Datenschutzthemen oder Governance-Themen dann auch einhalten. Mhm. Die zweite Herausforderung, die ich sehe, sind, dass an vielen Stellen einfach auch noch KI-Kompetenzen in den Unternehmen fehlt. und ne, das breit auch sowohl in der Belegschaft als auch bei Führungskräften, weil ne, KI jetzt eben auch die Art von Führung oder die Anforderungen an Führungskräfte verändert. Also das heißt, auf der einen Seite klar, technische Expertise und Skills fehlt, aber auch generelle KI-Kompetenzen von Mitarbeitern und Führungskräften, um KI dann flächendeckend auch sinnvoll zu nutzen. Mhm. Und das Dritte, wo ich aktuell die größte Herausforderung sehe, ist ein Stück weit eben auch zum Teil noch die fehlende strategische Verankerung. Also es findet keine echte Veränderung von Arbeit statt. Also es gibt viele Pilotprojekte, man experimentiert mal hier und da, aber dass KI jetzt wirklich skaliert oder ne, das dann den Sprung auch in den produktiven Einsatz schafft, das sieht man an vielen Stellen noch nicht. Und daher ne, geht das auch wieder auf die Kernfrage zurück, verändern wir jetzt wirklich das Geschäftsmodell, verändern wir Prozesse oder nutzen wir eben KI nur als weiteres Tool, IT-Tool, was dann eben keinen spürbaren Mehrwert bringt.
Da war jetzt sehr viel Spannendes dabei und wir versuchen dem auch im Podcast noch gerecht zu werden. Ich würde mal beim letzten Punkt ansetzen und weitergeben an dich, Sebastian. Nämlich Andrea hat quasi schon die Frage gestellt, also wo geht's eigentlich hin? Nutzen wir KI nur in Anführungszeichen als Tool oder noch viel breiter? Was denkst du denn? Welche Rolle wird KI in den Organisationen denn übernehmen oder welche sollte sie übernehmen?
Jede.
und was steckt alles dahinter?
Ich fasse es mal provokativ zusammen. Also mal aus einer technologischen Sicht drauf geblickt und ich glaube, dass viele da gar nicht so tief reinschauen. Ich kann da nur empfehlen, einfach mal auf YouTube zu schauen, Instagram und so weiter. Der technologische Fortschritt ist so enorm im Moment im KI-Umfeld und zwar nicht nur bei den Large Language Models, die wir alle einsetzen, ChatGPT, Claude und so weiter, sondern insbesondere jetzt auch bei dem ganzen Thema Physical AI, also bei der Interaktion von KI mit der realen Welt, in der Regel zum Beispiel durch Roboter, die in den letzten Wochen gelernt haben, Fußball zu spielen, Tennis zu spielen auf einem menschlichen Niveau, die in der Lage sind, so präzise mit den Händen zu arbeiten, dass sie gleichzeitig Legosteine zusammenbauen, Stahlstäbe verbiegen und Weintrauben pflücken können. Dort tut sich gerade so viel, dass im Prinzip, wenn man mal mit ein bisschen Fantasie drauf schaut, die meisten Rollen eigentlich dadurch ersetzt werden könnten. Das liegt daran, dass KI nicht nur eigenständig Aufgaben lösen kann, sondern eben auch dann der Ausgangspunkt bei allen weiteren menschlichen Tätigkeiten sein wird. Also da wird es hingehen und die Frage wird natürlich sein, wie ist das Ganze wirtschaftlich? Also wir sehen auch in den letzten Wochen und Monaten, dass sich die wirtschaftlichen Modelle von KI massiv verändert haben. Was ich früher als monatliche Flatrate in ChatGPT hatte, wo ich machen konnte, was ich wollte, ist jetzt eben consumption-based. Das heißt, ich bezahle das, was ich an KI-Leistungen verbrauche und das kann bei steigenden Kosten dazu führen, dass bestimmte Fälle mit AI auch einfach dann trotzdem nicht mehr wirtschaftlich sind. Also, dass ich sie machen könnte, aber dass es sich halt nicht lohnt. Ne? Und ich glaube, zukünftig wird sich die Wirtschaft, wird sich die Workforce zusammensetzen aus Menschen und KI, insbesondere alles in Richtung manuelle, repetitive Tätigkeiten. Das kann dann zukünftig auch von KI übernommen werden.
Und was würdest du sagen, bleibt da noch genuin menschlich an der Arbeit? Also was übernimmt vielleicht nur der Mensch im Gegensatz zur KI?
Also ich glaube, alles rund um Beziehungsmanagement, Dinge wie Stakeholder-Management, Alignment, überall dort, wo Menschen, wo Gruppen zusammengebracht werden müssen, wo ich Vertrauen aufbauen muss, wo ich auch aufgrund regulatorischer Anforderungen menschliche Interaktion oder menschliche Freigaben habe, das wird natürlich bleiben. Und die spannende Frage wird sein, wenn alle KI nutzen und alle dieselbe KI nutzen, was denn ist dann eigentlich noch der Mehrwert, der mich als Unternehmen von einem anderen Wettbewerber abhebt? Also ist es dann der Preis oder ist es wirklich dann vielleicht nochmal das, was ich oben drauf setzen kann? Das hängt aber natürlich auch stark davon ab, was die Erwartungen in dem jeweiligen Segment sind. Ja? Also wenn wir mal so ein Beispiel nehmen in der Fashion Industry, in so einem günstigen Kleidungssegment ist die Erwartung von Kundinnen, dass es schnell reibungslos geht, dass ich das finde, was ich suche im Laden. Die wollen keine Beratung haben zu Kleidergrößen, Farben und ähnlichen Dingen. Das ist im Luxussegment komplett anders. Ja? Oder wenn wir in in HR schauen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich einen Anruf bekomme von einem Agent, der mir ein Jobangebot machen will, dann lege ich natürlich sofort auf. Ja. Das ist aber sicherlich anders bei Menschen, die vielleicht in Jobs sind, wo der Stundenlohn der einzig entscheidende Faktor ist, ja, die vielleicht offen sind für diese Dinge. Also ich glaube, das muss man sich anschauen. Aber überall, wo wir weiterhin auch menschliche Interaktion haben werden, da wird es die Menschen noch brauchen.
Jetzt hat Andrea vorher schon gesagt, was es natürlich braucht, damit diese Integration von KI in die Arbeitswelt gelingt, sind eben die entsprechenden Kompetenzen, damit auch umzugehen und die Arbeitswelt neu zu denken und dann eben auch menschliche Kompetenzen neu aufzustellen. Kann man dann jetzt eben vielleicht sogar sagen, dass KI helfen kann, diese ganzen Kompetenzen mit aufzubauen und eine skill-orientierte Organisation eben voranzubringen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Einstieg in so eine skill-basierte Organisation hilft natürlich nochmal, die Diskussion dann zu starten, was mache ich zukünftig selber, was macht KI, welche Skills brauche ich im Unternehmen, welche Kompetenzen und was kostet mich das Ganze auch. Ne? Also wir erleben, wenn Unternehmen dort reinstarten und das erste Mal aus Skill-Transparenz entsteht, dass natürlich die Frage nach den Trainingskosten, Reskilling, Upskilling-Kosten dann sehr schnell auch kommt, weil wir im Prinzip dann dort auch die Diskussion führen zu sagen, auf welchem Niveau brauche ich denn einen bestimmten Skill oder eine bestimmte Kompetenz. Wenn ich dort nur Basiskenntnisse brauche, ist das relativ leicht auszubilden. Wenn ich sehr tiefgehende Spezialexpertise brauche, ist das eben auch entsprechend teuer und muss dann geplant werden. Und wenn ich hier eine gute Transparenz herstellen kann, wie kann ich Rollen zukünftig entlasten, sodass sie sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren und ihre Skills dann dort auch voll ausspielen können, während KI manuelle Aufgaben übernimmt oder Skills, die hochrepetitiv sind und vielleicht auch benötigt werden, aber keinen echten Mehrwert fürs Unternehmen bieten, dann kann man da, glaube ich, eine ganz gute Mischung.
Würdest du denn künftig auch, wenn du von der Belegschaft sprichst, tatsächlich die KI mit integrieren? Also würdest du immer sagen, das ist inzwischen oder wird künftig eben einfach so sein, dass die KI eine Rolle zum Beispiel wie eine Leiharbeitskraft hätte? Wenn wir von der Belegschaft sprechen, dann ist da alles integriert, auch die KI?
Ja, absolut. Also das Stichpunkt Leiharbeitnehmerschaft ist genau eigentlich das Richtige, weil ich hatte es ja erwähnt, diese Veränderung der ökonomischen Modelle in Richtung Consumption-Based, also ich bezahle das, was ich verbrauche, führt halt zu einem Effekt, dass ich mir sehr genau überlegen muss, was mache ich denn jetzt mit KI? Welche KI brauche ich dafür? Welche Kosten entstehen dadurch? Und damit muss ich überlegen, wer steuert die KI? Wer gibt die richtigen Informationen in so ein Agent-System zum Beispiel rein? Wer schaut auf den Output? Wer bewertet das? Und wer schaut auch, welche Überarbeitungsschleifen, welche Qualität ich dort brauche? Und damit bin ich eigentlich genau in der Diskussion, die ich auch habe, wenn ich jetzt einen Freelancer oder einen Leiharbeitnehmer an der Stelle einsetze. Und ich denke, in diese Art von Steuerung wird es dann zukünftig auch gehen. Und ja, KI wird integraler Bestandteil von Teams sein und das werden wir auch von der Unternehmenskultur, muss man das anders denken, und auch von der Zusammenarbeitskultur.
Jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht, wie ich die Überleitung
aber sie ist da.
Genau, wie ich die Überleitung schaffe, aber du hast sie mir praktisch schon in den Mund gelegt. Ich würde nämlich gerne an Andrea noch die Frage geben, eben, welche Auswirkungen hat das auf die Unternehmenskultur? Wie muss eine Unternehmenskultur aussehen, die es eben schafft, KI auch als Teil der Belegschaft zu sehen? Wie muss die spürbar sein? Wie kann man die sich vorstellen? Was ist da eine förderliche Unternehmenskultur?
Also der Sebastian hat das gerade schon ganz gut beschrieben, wie sich eigentlich die Arbeit jetzt verändert und was so auch die maßgeblichen Veränderungen durch KI sind. Und ich glaube, zwei Dinge möchte ich da nochmal rausgreifen, weil das für mich maßgeblich nochmal entscheidend ist, wie wir dann auch Arbeit und dann auch Kultur denken müssen. Also ich glaube, das eine, was sich maßgeblich verändert, ist, dass Wissen nicht mehr Macht ist. Also Wissen und Expertise ist leichter zugänglich. Das heißt, Entscheidungen können häufiger jetzt auch dort getroffen werden, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet. Und auf der anderen Seite verschiebt KI jetzt auch Arbeit in zwei Richtungen. Das eine ist, die Routinetätigkeiten werden automatisiert, während jetzt so kreative zwischenmenschliche Aufgaben auch an Bedeutung gewinnen. Und das hat dann jetzt eben auch konkrete Folgen für die Kultur, was man für ein Umfeld auch schaffen muss, damit man das dann auch gewinnbringend einsetzen kann. Und ich glaube, das Erste ist so das ganze Thema Neugier und kritisches Denken werden wichtiger als Expertenwissen alleine. Also ne, ich brauche eine Kultur, wo Fehler als Lernchance gesehen werden, wo Führung auch klar kommuniziert wird, dass schnelle Tests und iterative Verbesserungen gewünscht sind. Und das heißt, von jedem Einzelnen ist auch gefordert, die richtigen Fragen zu stellen und Entscheidungen immer wieder kritisch zu hinterfragen und auch auf Basis von Daten und dann auch Modellergebnissen Entscheidungen zu treffen. Das wäre mal so das eine. Das zweite ist so das ganze Thema damit einhergehend. Experimentierfreude wird eben wichtiger. Ne? KI-Projekte sind iterativ. Sie brauchen schnelle Tests. Man muss schnell aus Fehlern lernen und auch bereit sein, dann Prozesse und Abläufe kontinuierlich zu verbessern. Und das dritte, das allerwichtigste, glaube ich, ist das ganze Thema Transparenz und Vertrauen. Also ne, auch Führungskräfte oder Unternehmen müssen schaffen, so ein Stück weit psychologische Sicherheit auch zu schaffen. Also ne, zuzulassen, dass Mitarbeitende Fragen stellen. Auch eine Kultur zu schaffen, wo Fehler erlaubt sind, ne, wo man nicht Angst haben muss, dass Fehler zu Sanktionen führen. Und ich glaube, das ist ein massives Umdenken, weil früher eben Perfektion das Wichtigste war. Und jetzt brauchen wir eben genau diese Fehlerkultur, über die seit vielen Jahren gesprochen wird, weil nur so werden wir es schaffen, ne, KI dann auch erfolgsbringend einzusetzen. Und ich glaube, was es da zusätzlich zu braucht, sind eben dann auch klare Leitplanken zu setzen in Richtung Governance, aber auch in Richtung Ethik. Wo müssen denn menschliche Interaktionen oder auch menschliche Entscheidungen dann am Ende noch getroffen werden? Wo überlassen wir nicht alles nur der KI? Und da muss man eben diese Abläufe sowohl in Richtung Arbeit, aber dann auch in Richtung Entscheidungsfindung gut durchdenken und da auch klare, transparente Leitplanken setzen, damit Mitarbeitende auch Vertrauen haben, dass das durchdacht ist und ne, dass auch allen der Zugang dann ermöglicht ist, dass auch eine gewisse Fairness da ist, sich dann auch in den Themen weiterzuentwickeln.
Jetzt hast du ganz zu Anfang auch gesagt, die Entscheidungen können eher dort getroffen werden, wo eben, wo es nötig ist. Das heißt, für Führungskräfte ja eigentlich, sie können stärker Entscheidungsmacht auch abgeben. Heißt das denn auch strukturell, dass wir das mittlere Management vielleicht stärker abbauen, dass die dann, ja, dass man da strukturell auch eingreifen kann bei der Hierarchie?
Ja, das ist eine spannende Frage, was wir ja gerade tendenziell schon sehen, mit KI findet gerade ein massiver Umbau auch in den Organisationen statt. Und ne, ich glaube mal, was hat früher diesen klassischen Mittelmanager ausgemacht? Das war genau dieses Thema, ich gebe Informationen weiter, ich entscheide, ich delegiere, ich kontrolliere. Und das alles ne, fällt mit KI weg. So, aber ne, deshalb Entscheidungen weitergeben. Das heißt, es gibt kleinere Teams, es gibt Produktteams, wo Dinge erarbeitet werden und wo diese Dinge dann auch stattfinden. Und ich glaube, da verschiebt sich dann auch gerade auf dieser Führungsebene von ne, Kontrolle, Freigaben oder Detailsteuerung dann der Fokus stärker auf Orientierung geben oder auch Prioritäten setzen und dann auch ne, Entscheidungen zu übernehmen und dafür dann auch Verantwortung zu übernehmen.
Dann würde ich gerne noch mal was aufgreifen, Sebastian, was du auch schon vorher in den Raum geworfen hast. Du hast gefragt, was bedeutet es eigentlich für HR? Nehme ich noch ab, wenn mich ein Agent anruft oder würde ich doch gerne noch mit einem Menschen sprechen? Und da würde ich jetzt gerne noch mal kurz den Fokus drauf setzen, nämlich aus zwei Blickwinkeln. Also was bedeutet eben KI für die Arbeit in HR, aber auch umgekehrt, was muss HR tun, damit diese Integration, wie ihr sie jetzt gerade auch schon beschrieben habt, überhaupt gelingt? Und fangen wir doch gerne beim ersten an. Was würdest du sagen, ist noch der Mehrwert von HR, wenn KI doch sehr stark Einzug hält?
Also diesen Mehrwert, der wird darin liegen, in einer inhaltlich hochwertigen Beratung das Unternehmen zu unterstützen. Ja? Also in Themen wie Org-Design, strategische Personalplanung, in einem Redesign der Rollen, in der Konzeptentwicklung und in der Anwendung. Und dann kommt es dazu dann noch in Richtung Begleitung, in Change-Management-Themen, Kommunikation, Labor Relations. Das werden, glaube ich, diese Themen sein. Und das ist letztendlich dann das Einlösen des Versprechens, der im Begriff HR Business Partner seit Jahren steckt, aber in den meisten Unternehmen halt wenig gelebt wird. Ne? Und ich glaube, HR muss dem Business sehr stark klar machen, was der Mehrwert ist, weil ansonsten bleibt HR eine von 5 bis 6 Overhead-Funktionen, die kostenoptimiert werden. Ne? Also das muss man schon mal so klar sagen. Ich glaube, dieser Change-Aspekt und die Frage, wie steuere ich eigentlich die Organisation darin, jetzt KI zu nutzen und KI zu adaptieren, das wird ein ganz wichtiger Punkt werden. Und das ist auf der einen Seite die Frage danach, wie gestalte ich die Rollen zukünftig, was brauche ich noch an Skills, wie setzen wir die Menschen ein, wie schneiden wir das zusammen mit KI, wie denken wir auch unsere Entwicklungsmodelle, wenn KI sehr, sehr viel Einstiegsaufgaben in den Rollen übernimmt. Ja, was brauche ich zukünftig dann noch an Juniors und so weiter? Das ist der eine Punkt. Und das andere wird die Begleitung im Change Management sein. Und das ist wieder dieses Kulturthema. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, jemand, der im Unternehmen ist, ganz weit weg von den technischen Themen, seit 30 Jahren da drin. Und der hat das ist so eine kleine Anekdote, die das für mich nochmal greifbar gemacht hat. Der hat gesagt, weißt du, Sebastian, die fangen jetzt bei uns auch an mit KI, mit den Agents da und so weiter, mit dem ganzen Zeug. Ich gucke mir das jetzt mal an. Und dann mache ich das genauso, wie wenn früher ein hochmotivierter Mitarbeiter ins Team gekommen ist. Den kann ich erfolgreich machen oder ich weiß 1000 Möglichkeiten, die Person scheitern zu lassen an der Komplexität unserer Organisation. Und das hat es für mich ganz gut auf den Punkt gebracht. Keine gute Haltung, ja, klar, aber es hat es für mich ganz gut auf den Punkt gebracht, weil wir dann letztendlich gucken müssen, dass wir wirklich auch dort nicht als Unternehmen dann in einem Volkswirtschaft oder in ein größeres Wettbewerbsproblem laufen. Denn ich kann natürlich sagen, in Deutschland ist das alles ganz schwierig, wir haben so viel Regelungen, wir müssen es irgendwie alles anpassen und wir können gar nicht so schnell agieren, wenn meine Wettbewerber in Asien oder in Amerika aber aufgrund fehlender arbeitsrechtlicher Gesetzgebung und Schutz machen können, was sie wollen, dann werde ich da sehr schnell unter Druck kommen. Also diese Komplexität deutscher Unternehmen, die häufig auch eine Begründung ist, warum man vielleicht nicht so schnell Dinge adaptieren kann, die wird zu einem echten Problem werden. Das wird man sich leisten können müssen.
Und dann würde ich doch da mal ganz konkret nachhaken.
Ganz konkret.
Damit das eben nicht passiert und wir hinterherhinken und an der Komplexität zerbrechen. Was kann HR jetzt konkret tun, damit es gelingt, KI eben erfolgreich in Unternehmen und auch in die Unternehmenskultur zu etablieren?
Also KI wird nur dann eine echte Wirkung entfalten, wenn sich die Arbeitsweisen grundlegend verändern. Also es ist kein dieses Thema, ich gebe der KI als Werkzeug dazu, aus der Phase müssen wir jetzt rauskommen. Ich muss wirklich schauen, wie verändern sich die Arbeitsweisen. Wenn man in bestimmte Unternehmensbereiche reinschaut, wie die zum Beispiel eine Softwareentwicklung, dann sind die ja sowieso sehr technologieoffen, die werden das längst schon nutzen, die in ihre Arbeitsweisen auch schon umgestellt haben. Da wird dann oftmals gar nicht mehr selber programmiert, sondern nur noch mit Agents gearbeitet. Das ist in anderen traditionellen Bereichen eben ein Stück weit noch anders. Also wenn wir in so ein traditionelles Finance in einem Unternehmen reinschauen, dann muss ich schon nochmal die Diskussion führen, auch mit den Führungskräften. Warum braucht es denn die Veränderung? Warum müssen wir kosteneffizienter werden? Warum sollen diese Arbeiten jetzt nicht mehr von Hand gemacht werden, die uns ja vielleicht auch Spaß machen? Ich habe ja vielleicht Spaß daran, Rechnungen zu prüfen. Ja? Das macht dann zukünftig die KI. Ich glaube, HR kann auch unterstützen, die Notwendigkeit nochmal auch von einer anderen Perspektive sichtbar zu machen, nämlich aufgrund der demografischen Daten. Wir sehen sehr häufig in den Projekten, dass da ein echtes Damoklesschwert in den Unternehmen ist, dass also sehr, sehr viele Unternehmen wirklich Fachexpertise und Wissen in den nächsten Jahren verlieren werden und das auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Und da ist natürlich der Wunsch, auch KI dort einzusetzen und mit weniger Personal auszukommen. Und das kann auch nochmal so ein Wandel sein oder ein Argument sein, den Wandel anzustoßen. Übergreifend würde ich sagen, HR muss dann eine strukturierte Methodik etablieren. Ja? Also wie übersetzt sich die KI-Strategie und die Unternehmensziele dann in konkrete Workforce-Veränderungen? Welche Rollen sind betroffen? Welche Skills werden dann auch noch gebraucht? Und diese Übersetzung der KI-Ziele aus der Strategie in Workforce-Veränderungen Themen findet im Moment einfach noch zu wenig statt. Also wir sehen das sehr häufig, dass ambitionierteste Ziele formuliert sind, zum Beispiel 90% Automatisierung durch KI im Customer Service in den nächsten 4 Jahren, ja, konkretes Ziel in der Strategie. Und wenn man nachfragt, hat niemand durchdacht, wie das eigentlich funktionieren soll. Es gibt noch kein Projekt dazu. Die Datenbasis ist eigentlich gar nicht vorhanden, wenn man mit den ExpertInnen spricht. Und ich glaube, diese Diskussion mal zu moderieren und dann zu sagen, was heißt denn das jetzt für die Workforce und was müssen wir eigentlich auch tun? Wie müssen wir von HR-Seite unterstützen, die Workforce zu entwickeln, zu rekrutieren? Wie machen wir eine Nachfolgeplanung? Das muss dann die Aufgabe sein. Und es gibt Bereiche im Unternehmen, die das dann von für sich selber machen und selber tun. Wir sehen aber, dass trotzdem HR in dieser Debatte und in der Strukturierung und der methodischen Unterstützung einen echten Mehrwert leisten kann.
Jetzt genau, du endest mit den Worten leisten kann und hast vorhin ja auch schon gesagt, eigentlich ist es ja genau das, was der Businesspartner ein Stück weit die ganze Zeit schon tun soll, da stärker einzusteigen. Das heißt, HR ist eigentlich gefordert und hätte die große Chance, hier nochmal einen richtigen Mehrwert zu schaffen. Aber wagst du denn eine Prognose? Wird das HR denn gelingen und woran könnten sie denn scheitern, dass sie das nicht hinkriegen?
Es benutzen ja eigentlich alle den Begriff Skills, wenn wir über Skills und Kompetenzen sprechen. Wenn wir aber in den HR-Themen unterwegs sind oder in diesen Diskussionen, dann merken wir sehr häufig, dass es viel mehr um Kompetenzen geht. Und die Abgrenzung wäre, Skills ist etwas, was ich in einem Training lernen kann. Ich kann Excel in einem Training lernen. Das ist jetzt mal agnostisch davon, wie ich bisher gearbeitet habe. Kompetenzen in unserem Verständnis sehr viel stärker mit der Persönlichkeit verbunden, sehr viel stärker beeinflusst von der Sozialisierung in einem Unternehmenskontext, in einer Kultur. Wenn ich 20 Jahre lang in einem traditionellen Industrieunternehmen gearbeitet habe, dann wird mein Stakeholder-Management, meine Fähigkeiten im Stakeholder-Management anders aussehen, als wenn ich bei einem modernen Tech-Unternehmen arbeite und dort das angeeignet habe. Und das ist auch nicht falsch, es ist halt einfach nur anders. Und dieser Wechsel kann unglaublich schwierig sein. Dazu kommen halt noch Kompetenzen wie so ein echtes Business-Verständnis, die Fähigkeit, eben Organisationen zu denken und auch der Wunsch oder beziehungsweise die Haltung, in kritische Diskussionen zu gehen, weil das sind kritische Diskussionen. Also wenn ich eine Unternehmensstrategie oder eine Bereichsstrategie challenge und sage, wie wollt ihr das denn konkret machen? Wo sind eure strategischen Projekte dazu? Wer hat dort die Verantwortung? Wie sieht die Datenlage aus? Dann brauche ich eben nochmal ein ganz anderes Verständnis, als wenn ich klassisch mich in HR entwickelt habe und bisher sehr viel Mehrwert geleistet habe, typische HR-Dinge zu tun, die ja häufig in der HR-Business-Partner-Rolle auch noch sehr administrativ geprägt sind. Mhm. Und da muss man vielleicht dann sogar überlegen, können oder wollen das alle so mitgehen oder muss ich vielleicht zukünftig aus anderen Profilen das entsprechend rekrutieren?
Aus welchen Profilen konkret?
Also beispielsweise BetriebswirtschaftlerInnen statt WirtschaftspsychologInnen. Mhm. Also muss ich mir nicht vielleicht jemanden mit einem echten betriebswirtschaftlichen Hintergrund und einem echten Businessverständnis ziehen, der dann diese Workforce-Themen natürlich noch mit vertreten kann und ein gutes Verständnis entwickelt, was brauche ich im Recruiting, in der Nachfolgeplanung, in der Personalentwicklung und so weiter, aber das auch mit einer wirtschaftlichen Brille denkt, ne? Also auch wieder in Richtung ROI.
Dann würde ich jetzt gerne nochmal so einen Bogen schlagen an den Anfang. Da hatte Andrea einige Herausforderungen angesprochen und es klang ja auch schon an, dass sich eben zum einen wir Arbeit neu denken müssen, die Unternehmenskultur muss sich ändern. Wir haben auch schon vom mittleren Management gesprochen, aber ich würde jetzt nochmal konkret auf die Führungskräfte eingehen. Die hattest du nämlich am Anfang auch schon erwähnt. Auch die müssen eben ihr Handeln und ihre Aufgaben verändern, wenn KI Einzug hält. Kannst du uns das nochmal genauer aufzeigen? Was denkst du, was ändert sich oder was müssen Führungskräfte ändern, damit diese KI-Integration gelingt?
Ja, also ich glaube, wie in allen Transformationen, die wir die letzten Jahrzehnte beobachtet und begleitet haben, ist auch jetzt bei dieser fundamentalen KI-Transformation Führung tatsächlich der entscheidende Hebel, ob das Ganze erfolgreich wird oder nicht. Weil Technologie allein verändert am Ende noch kein Unternehmen. Ne? Also entscheidend wird sein, wie Führungskräfte jetzt auch das ganze Thema Arbeit, Zusammenarbeit und Leistung dann neu denken. Und aus meiner Sicht sind da jetzt drei Kernthemen wichtig, die Führungskräfte für sich als entscheidend in ihrer Rolle auch erkennen müssen. Ich glaube, das Erste ist, dass sie sich wirklich mit dem Thema KI und wie verändert KI unser Geschäftsmodell auseinandersetzen müssen. Also reines Anwendungswissen reicht da nicht aus. Sie müssen wirklich verstehen, was sich konkret in ihren Produkten, in ihrem Geschäftsmodell verändert. Gleichzeitig braucht es dann den Mut von Ihnen, ne, bestehende Arbeitsweisen in Frage zu stellen. Also nicht wieder das Gleiche wie die letzten Jahrzehnte zu machen, sondern wirklich Dinge neu zu denken und ne, das Ganze natürlich auch unter Unsicherheit, weil ne, die natürlich auch an der einen oder anderen Stelle noch nicht wissen, wie jetzt die Arbeit neu designt werden kann. Dazu braucht es eben ne, das Verständnis dann auch von den Führungskräften, dass sie echtes Vorbild dann auch ne, für die Nutzung von KI sind. Denn wir wissen auch, ne, der stärkste Kulturtreiber ist Verhalten. Und dafür ist wichtig, dass die Führungskräfte das vorleben. Ich glaube, das Zweite ist, dass die Führungskräfte wirklich auch ne, Entscheidungen treffen. Also Kernaufgabe in dieser neuen Welt wird sein, dass Führungskräfte Entscheidungen treffen. Und auch das wird nicht leichter, denn je mehr Information verfügbar ist, desto wichtiger wird auch die Fähigkeit, entscheiden zu können oder auch erstmal festzulegen, wo braucht es denn jetzt überhaupt eine Entscheidung von mir als Führungskraft? Und da ist es wichtig, und das ist jetzt das Dritte, ich glaube, Führungskräfte müssen auf jeden Fall ganz klar Orientierung geben und, das habe ich vorher schon gesagt, auch Vertrauen schaffen. Also wirklich auch nochmal erklären, KI ist für uns ein strategisches Thema, ne, auch einordnen, was das jetzt für die Arbeit oder auch für einzelne Jobs bedeutet und dann auch einen Rahmen geben, wie Mitarbeitende KI sicher ausprobieren können.
Wenn du sagst, Führungskräfte sind der Hebel und müssen da einiges eben an Kompetenzen ja auch mitbringen, um diese Transformation zu gestalten. Und gleichzeitig haben wir auch vorher gesagt, insgesamt müssen alle Mitarbeiter natürlich fit gemacht werden für diese KI-Transformation. Wer ist denn insgesamt für diese beiden Kompetenzentwicklungsfelder der Hebel? Würdet ihr sagen, es ist ganz unbedingt Aufgabe von HR und noch konkreter eben von L&D?
Ich glaube, am Ende, ne, ist das eine gesamtunternehmerische Verantwortung. Und ich glaube, müssen alle erkennen, dass sie sich weiterentwickeln müssen, dass neue Kompetenzen erforderlich sind. Führungskräfte müssen es vorleben, müssen aktiv in den Dialog mit ihren Mitarbeitenden dann auch einsteigen. Wie verändert sich Arbeit? Was heißt das für mich konkret? Was heißt das für dich konkret? Und wie können wir das gemeinsam gestalten?
Dann vielleicht noch kurz eine letzte Frage. Wir sprechen immer davon, was wir alles lernen müssen. Sebastian, würdest du sagen, wir müssen auch etwas verlernen, damit wir in dieser Transformation zurechtkommen?
Ja, absolut. Und ich komme wieder auf das Thema unterschiedliche Arbeitsweisen oder neue Arbeitsweisen zurück, weil also ich bekomme die Frage häufiger gestellt, wie lernt man etwas zu verlernen? Und die Antwort ist ganz einfach, indem man es nicht mehr macht. Also ich hab früher viel programmiert, das mache ich seit 10 Jahren nicht mehr. Dementsprechend kann ich das nicht. Wenn ich jetzt weiter hätte programmieren müssen, dann hätte ich natürlich diesen Skill aufrechterhalten müssen. Ja, also ich muss wirklich gucken, wie verändert jetzt KI meine Prozesse, die Dinge, die ich erwarte. Und dann muss ich das auch rausnehmen. Und dann muss ich eben zum Beispiel in einem Finance-Bereich in die Diskussion gehen, zu sagen, wir machen keine manuelle Rechnungsprüfung mehr. Und ich nehme euch das auch nach einer Diskussion und nachdem wir das alle verstanden haben und dazu auch allein sind, nehme ich euch das weg, indem ich diesen Prozess wirklich in die KI gebe und indem ihr gar nicht mehr manuelle Rechnungen prüfen könnt, bis zu einer gewissen Größe zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, da muss man wirklich reingehen. Also irgendwann muss es auch mal eine Konsequenz haben, zu sagen, wie schaffen wir es dann wirklich jetzt auch die Arbeit an KI zu übergeben in aller Verantwortung und natürlich unter Berücksichtigung aller regulatorischen Themen. Aber wenn ich nicht wirklich aufhöre, Dinge zu tun, dann werde ich sie auch nicht verlernen.
Das ist eigentlich schon ein schöner Abschlusssatz für unseren Podcast heute, aber wir haben ja diese kleine Herausforderung am Ende immer noch, dass wir ja, im Prinzip das ganze Thema von euch nochmal in nur 2 Sätzen zusammenfassen lassen wollen. Deswegen würde ich euch jetzt noch die Abschlussfrage stellen und ihr dürft beide gerne hintereinander in 2 Sätzen ja, auch wieder so ein bisschen wie am Anfang galaktische Antwort sozusagen drauf geben. Die Abschlussfrage ist: Was muss HR tun, damit Mensch und Maschine künftig zusammenarbeiten?
Sebastian, ich fange mal an. Dann kannst du den Abschluss machen. Also aus meiner Sicht muss HR erstmal selber KI verstehen, dann bewusst Leitplanken setzen, wo menschliche Interaktion und Entscheidungen wirklich ein Must sind und eine Kultur schaffen, in der KI unterstützt, aber am Ende Verantwortung beim Menschen bleibt.
Ich würde ergänzen, HR muss dem Business helfen, in diese Diskussion zu gehen, gemeinsam herauszuarbeiten, welche Veränderung KI ganz konkret auslöst, wie das gestaltet werden kann und welche Auswirkungen das auf die Workforce hat. Und für mich ist das vergleichbar mit, wir haben gerade die Fußball-WM, der Ball liegt auf dem Feld, wer nimmt den jetzt? Und aus meiner Sicht muss HR jetzt den Ball nehmen.
Das ist, hoffentlich müssen wir die Symbolik jetzt nicht weiterführen und Deutschland ist schon raus. Aber vielen Dank, schöner Schlusssatz. Wir haben einen wirklich, glaube ich, ziemlichen heißen Ritt tatsächlich hingelegt über sehr, sehr viele Themen. Vielen Dank, dass ihr da so mitgegangen seid. Und jetzt bleibt noch einiges zu tun. Insofern sind wir auch, geben wir sozusagen ab an die HörerInnen, jetzt den Ball aufzugreifen.
So, wir waren jetzt am Ende tatsächlich bei so Analogien angekommen zwischen Fußball und Podcast und man muss gegenseitig sich die Bälle zu spielen und annehmen und wie auch immer. Aber abgesehen von Fußball und Podcast ist mir jetzt gerade eingefallen, vielleicht kann man auch eine Analogie zwischen Fußball und KI-Integration im Unternehmen legen.
Meine Güte, jetzt bin ich aber gespannt,
jetzt bin ich gespannt,
was kommt.
Gell? Ja, bei beidem braucht man nämlich eine gute Strategie. Man muss sich darauf einstellen, was es braucht und wer die Akteure sind, was die mitbringen, welche Kompetenzen die brauchen, wie man die am besten so aufstellt in der Organisation oder beim Spiel, dass alle bestmöglich ihre Kompetenz entfalten können und dann eben alle gemeinsam dem Ziel näher kommen und das im besten Fall auch erreichen können. Und so ist es ja im Prinzip auch bei der KI-Integration. Das haben wir jetzt auch im Podcast gemerkt. Das betrifft so viele Akteure im Unternehmen, also natürlich einzelne Personen, Führungskräfte, alle Mitarbeitenden, die mit KI in Berührung kommen, aber eben auch übergeordnete Einheiten wie L&D und HR oder eben sowas eher Abstraktes wie die Unternehmenskultur, die sich dann auch dementsprechend verändern und anpassen muss. Insofern, wir haben auch gesehen, es ist dann viel Arbeit, eine solche Strategie aufzusetzen und vor allem auch schrittweise durchzuführen.
Meine Güte, da hast du jetzt aber die Analogie echt super weitergeführt.
Schon, oder?
Ich finde, es hat
stolz.
Nur einen Haken. Also ja. In 90 Minuten kriegst du, glaube ich, kein Unternehmen hin.
Und auch nicht in 120 plus Elfmeter schießen.
Ja, das stimmt. Aber klar, es betrifft wirklich sehr, sehr viele Themen und wir haben da auch wirklich, haben wir ja schon am Anfang gesagt, einen Rundumschlag gemacht, sind aber trotzdem bei vielen Dingen auch nochmal tiefer reingegangen und ich hoffe eben sehr, dass wir genau das erreicht haben, was wir wollten, dass ihr jetzt ein bisschen was habt, was ihr in den Sommerurlaub mitnehmen könnt, nochmal drüber nachdenken könnt und wir werden sicherlich das Thema KI auch nicht zum letzten Mal im Podcast aufgenommen haben, sondern werden dann auch an einer oder anderen Stelle, sei es künstliche Intelligenz und Führung oder was können wir lernen, verlernen für und mit KI nochmal tiefer reingehen. Und damit sind wir eigentlich bei unserer Checkout-Frage angelangt, die dann heute passend wäre. Checkout. Ich weiß gar nicht, ob wir die uns schon mal so ähnlich gestellt haben, weil wir ja mal ganz spezifisch über Unlearning gesprochen haben. Aber ich würde heute dir nochmal stellen. Vielleicht kommt ja was anderes, wenn ich dich jetzt frage. Was hast du zuletzt denn mal verlernt?
Ich glaube, etwas, was vielleicht gar nicht so gut ist, und das fällt mir aber immer wieder auf, wenn ich so zurückdenke, also schon viele Jahre zurückdenke, da hatte das Handy überhaupt keine Rolle in meinem Leben. Und auch noch zu Oberstufenzeiten war ich die, die am wenigsten am Handy war. Ich habe irgendwie wochenlang gebraucht, bis ich meine SMS beantwortet habe. Wenn ich da heute drüber nachdenke, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und dieses ohne Handy sein oder nicht den Druck zu verspüren, dann zu antworten und irgendwie so die, das ist halt das Kommunikationsmedium, da nicht ständig drauf zu gucken, das habe ich eigentlich verlernt. Und eigentlich umgekehrt müsste man wieder lernen, das sehr bewusst wegzulegen oder auch zu sagen, ja, ich schaue jetzt einfach da sehr lange mal nicht drauf und es ist auch okay.
Das heißt, du legst jetzt dein Handy einfach weg.
Ich habe es mir tatsächlich vorgenommen, irgendwie so mal längere Zeit nicht drauf zu schauen über den Tag. Das wäre ja schon ein Anfang.
Das ist durchaus ein Thema mit dem Handy, mit dem ich mich auch identifizieren könnte.
Ziemlich viele Menschen.
Mich führt es aber gerade zu so einer Frage, wie lange eigentlich hält es an, dass man etwas verlernt? Weil irgendwie ganz oft macht man Dinge nicht mehr, auch manchmal bewusst nicht mehr und verlernt sie. Und wenn man dann aber wieder in die Situation reinkommt, sind viele Dinge wieder so automatisch da und man macht es direkt wieder. Also wie lange muss man eigentlich sozusagen etwas nicht machen, bis man es wirklich verlernt hat? Über die Dauer, da könnten wir jetzt noch eine Weile drüber nachdenken. Ja. Also es sind ja auch so kleine Sachen wie jetzt meine Tochter turnt so gerne so viel und ich versuche ihr dann mal auch ab und an mal irgendwas vorzumachen. Und das habe ich jetzt jahrelang nicht gemacht und man kann es dann aber sofort wieder.
Ja, stimmt.
Das wäre jetzt ein einfaches Beispiel, das ist ja auch eine Handlung, aber irgendwie so bewusst etwas nicht gemacht und sobald man es dann wieder macht,
ist es doch noch ein bisschen da.
Ist es direkt wieder da, ja.
Das sagt man ja auch bei vielen so quasi mechanischen Bewegungen, ja. Also im Sport, so du bist ja lange nicht auf dem Rad gefahren,
genau,
oder Skifahren oder Schwimmen oder so, dass man da die Basics immer noch irgendwie drin hat.
Ja.
Das stimmt.
Aber wie schnell, wenn du jetzt so 2 Wochen lang ganz bewusst dein Handy oder auch ich aus der Hand legst zu bestimmten Zeiten, wie schnell hätte man das dann wieder drin, dass man dann doch wieder dranhängt?
Ich glaube, das geht leider sehr schnell. Es ist ja wie beim Sport auch. Man baut sehr langsam Muskeln auf, aber schnell wieder ab. Das ist meistens das, was mehr Kraft kostet, braucht auch mehr Zeit.
Ja, das stimmt. Naja, auch die Frage könnt ihr vielleicht einfach mitnehmen als unsere HörerInnen in den Sommerurlaub. Wir geben euch lauter so schwere Themen mit auf den Weg.
Du hast recht, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, aber es ist ja auch positiv. Es ist zukunftsgerichtet und das wird eben unsere Zukunft bestimmen und wir können es immerhin mitgestalten.
Ja, und mit Gestalten, mit Lesen, mit Hören, auch eine komische Überleitung.
Ja, aber hervorragend.
Wenn ihr also auf dem Laufenden bleiben wollt, auch während des Sommerurlaubs, dann schaut doch auf unsere Webseite neues-lernen.org in unseren LinkedIn-Kanal. Freut euch auf die nächste Podcast-Folge in 2 Wochen wieder und wird auch ganz bald Ende Juli unser neues Printmagazin erscheinen.
Ganz genau. Insofern wünschen wir euch noch eine gute Woche und sagen jetzt bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.
Dahin, tschüss. Macht's gut, tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.